Ja, der Bibeltext steht geschrieben, wie bereits schon gesagt, in Markus 3, die Verse 31 bis 35. Die Überschrift lautet: Jesu wahre Verwandte. Und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er saß ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
Ihr Lieben, was für ein Bild, ne, von Gemeinde, das uns Frank gerade gelesen hat. Gemeinde wie eine große Familie. Also keine Frage, ich finde das ein wunderschönes Bild. Und doch muss ich zugeben, wenn man diesen Text liest und genauer hinguckt, sind da doch zwei deutliche Irritationen. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch gemerkt habt. Zum einen, was ist Familie für dich und passt das zu deiner Gemeindevorstellung? Ich habe vor längerer Zeit schon mal die Konfis gefragt, nicht euren Jahrgang, Reik und Maike, und sondern euren Vorgängerjahrgang. Weil da hatten wir das mal zum Thema gemacht, ich glaube beim verlorenen Sohn. Und da war ich erstaunt, dass tatsächlich wir müssen mal drüber noch mal ins Gespräch kommen, ne, was für ein positives Bild von Familie da war. Durchweg. Wo ich dachte, das ist ja interessant, weil ihr seid ja in einem Alter, wo ja schon öfter mal die Türen knallen, nicht? Oder wo es darum geht, wie, schon um 10 zu Hause sein, die Ahnen dürfen doch mindestens, ne, bis und so. Aber mindestens bei euren Vorgängern war das nicht das Thema, das trotzdem Familie sehr, sehr positiv wegkam, als sehr wichtig in eurem Leben. Oder hat es damit zu tun, dass Familie tatsächlich heute auch gefährdeter ist und nicht mehr so selbstverständlich ist? Oder hat es damit zu tun, dass eure Eltern vielleicht weniger streng sind, als noch meine Eltern waren, und man vieles lockerer nimmt? Ich weiß es nicht. Jetzt aktuell habe ich darum vorgestern noch mal bei unserer Presbyterklausur unsere Presbyter gefragt. Da war das Bild ein bisschen differenzierter, dass Gemeinde Freude und Leid sein kann, aber doch auch überwiegend positiv. Ja. Das Gemeinde heißt, nein, Familie, es bleibt erstmal bei der leiblichen Familie. Das Familie heißt, durch dick und dünn miteinander zu gehen. Das Familie Geborgenheit bedeutet, füreinander da sein, Gemeinschaft, aufeinander sich verlassen können. Auch Beständigkeit, wobei wir das angefangen haben zu diskutieren, ist das so? Erleben wir das so, Familie als Hort der Beständigkeit? Also, wenn das bei euch auch so ist, dass Familie so positiv besetzt ist, passt das zu eurem Bild von Gemeinde? Darauf gehe ich gleich ein. Die zweite Frage oder Irritation ist, wenn man diesen Text liest, da kommt man sehr schnell drauf, und erst recht, wenn man die Parallelstelle liest: Was für eine heilige Familie. Ja, was ist denn da los? Ja, da kommen die dahin, ne? Und natürlich, wir kennen ja auch, dass mal Meinungsverschiedenheiten bei uns sind, aber bei Jesus? Was sagt der da? Ich möchte euch mal einladen, euch vorzustellen, ihr seid jetzt seine Mutter oder Brüder oder Schwestern, einer von denen, die da draußen sitzen, und die Tür ist in der Regel, wenn überhaupt eine Tür vorhanden war, sehr dünn. Da hört man alles. Und dann hört ihr die Stimme, wie Jesus sagt: Wer ist denn schon meine Familie? Nein, so sagt das natürlich nicht, aber so haben sie es garantiert gehört. Das war ein vor den Kopf stoßen. Wer ist denn meine Familie? Und dann zeigt er auf all die da, die seine Familie gar nicht kennen, und sagen: Das hier, ihr seid meine Familie. Wie wirkt das auf seine Mutter, auf seinen Bruder, auf seine Schwester? Also, das ist tatsächlich erstmal heftig. Aber wenn man ein bisschen in den Hintergrund reinguckt, dann ist das vielleicht verständlich. Seine Eltern hatten ziemlich sicher die Hoffnung gehabt, dass Jesus als Ältester mal, oder man kann davon ausgehen, dass er sicherlich in den Handwerksbetrieb seines Vaters eingestiegen ist. Wahrscheinlich schon mit 12 Jahren oder 13 da mitgearbeitet hat in der Tischlerei. Und die Hoffnung war natürlich da, dass er den Betrieb übernimmt. Vielleicht hat er sogar 10 Jahre lang oder länger, vielleicht sogar 15 Jahre da mitgearbeitet. Vielleicht hat er sogar schon angefangen, das zu übernehmen, denn Josef muss irgendwann sehr früh gestorben sein, schon bevor er Jesus 30 war. Vielleicht hat er das sogar schon übernommen, vielleicht mit seinem Bruder zusammen. Wir wissen es, das wissen wir nicht genau. Aber statt den Betrieb zu übernehmen, wie ihm das Älteste zugestanden wäre, geht er plötzlich mit Anfang 30 los, ne, und lässt alles hinter sich. Zieht mit so einem Haufen zwielichtiger Leute durch die Gegend, so Zöllner, Betrüger, weiß man doch, sind das, so radikale, quasi Terroristen teilweise, auch ehrerbietige Männer, die ein Handwerk gelernt hatten, ja, aber die auch alles ihre Familie im Stich lassen und auch alleinstehende Frauen, die womöglich mit ihnen durch die Gegend gezogen sind. Da reden doch die Leute, was ist denn da los? Also, die Parallelstelle macht deutlich, seine Mutter und seine Brüder und Schwestern kam die Schlussfolgerung, der muss verrückt geworden sein, der ist von Sinnen. Und sie kommen, um ihn herauszuholen und sagen, jetzt kommst du mit nach Hause und man wird was Anständiges aus dir wieder. So ähnlich, wir wissen es nicht. Aber das ist, vieles spricht dafür. Und dann diese Situation. Wer ist denn schon meine Mutter und meine Brüder? Und das ist ja kein Einzelfall. Ja. Jesus war total Mensch. Und darum wissen wir ja nicht nur aus der Parallelstelle zu dieser Geschichte, sondern auch aus anderen Geschichten, wo er ja sehr wohl immer wieder auch mit seiner Familie aneinander geraten ist. Bei der Hochzeit von Kana, als er eben nicht einfach das tut, was seine Mutter sagt, schon als 12-jähriger Junge, wo sie ihn suchen, weil er verloren gegangen ist. Und er sitzt dann im Tempel und sagt fast schon vorwurfsvoll, wisst ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und damit meint er seinen Vater im Himmel. Also, wenn Jesus von Familie redet, dann ist eins deutlich. Er hat nicht irgendein Idealbild von Familie im Auge, sondern er meint Familie im real existierenden Sinne, wie er sie auch erlebt hat, mit all den Dingen, dass es sowas wie Pubertät gibt, dass es sowas auch Probleme gibt, dass Kinder auch ihre eigenen Wege gehen und dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, all das. Das ist für ihn reale Familie. Und all das schwingt mit. Das zu dem einen, aber nochmal zu dem ersten zurück, dass wir vielleicht mit diesem Bild von Gemeinde als Familie Schwierigkeiten haben, hat auch mit unserem Bild von Gemeinde zu tun. Und das ist ja nun mindestens seit 500 bis 600 Jahren anders geprägt. Ja? Also spätestens seit dem im Grunde schon frühen Mittelalter heißt Gemeinde, Kirche, ein Gebäude. Und Gemeinde sind die, alle, die drum wohnen. Ne? Parochie ist der Begriff, Paroikos, alle, die um das Haus, Oikos, herum wohnen. Das ist Gemeinde. Und die Beziehungen in dieser Gemeinde, der Parochie, all derer, die da wohnen, sind eben so, wie Beziehungen in so einem Dorf sind. Mit den einen kennt man sich gut, mit den anderen hat man sich schon im Sandkasten auf die Finger gehauen. Ne? Mit den einen hat man schon seit 10 Jahren nicht mehr gesprochen, weil es ja immer schon diese Grenzgeschichte da gab und so weiter. Und zu vielen, wahrscheinlich mehr als der Mehrheit, hat man im Grunde gar keine Beziehung, außer dass man vielleicht noch den Namen weiß. Im Dorf vielleicht sogar noch weiß, wer die Oma war. Aber Beziehung? Das ist real existierend das Bild von Gemeinde, was sich über Jahrhunderte geprägt hat. Und das ist ja erstmal durch die Jahrhunderte nicht besser geworden. weil oder in den letzten 50, 60 Jahren nicht besser geworden. Warum? Weil natürlich die Intensität, in der Menschen an Familie, nein, an Gemeinde teilnahmen, ja auch abgenommen hat. Wenn es früher mal hieß, Leute, aus jeder Familie musste einer zur Kirche gehen oder ging, selbstverständlich, dann haben wir dann spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg eine Mehrheit derer, die da irgendwie dazugehören, die an Weihnachten kommen oder nur dann zur Kirche kommen, wenn sie getragen werden. Am Anfang ihres Lebens zur Taufe und am Ende. Ja, und das hat ja mit Beziehungen untereinander nur noch wenig zu tun. Und das ist ja auch nicht besser geworden in den letzten 20 Jahren. Sondern da hat sich das vielleicht nur das real Existierende noch mal offensichtlicher gezeigt. Dass inzwischen ja auch in unseren Dörfern hier inzwischen auch eine Mehrheit nicht mehr, auch nicht mehr auf dem Papier dazugehört. Nun könnte man sagen, einerseits könnte das das leichter machen. In dem Moment, wo wir kleiner werden, werden wir auch überschaubar. Und gerade in diesem Gottesdienst hier haben wir ja einen deutlichen Ahnenanspruch, den wir jetzt auch schon seit über 20 Jahren, manche von euch ja schon länger als ich hier sind, seit über 25 Jahren leben, 30 Jahren leben. Und wir haben es dann irgendwann festgemacht an unserem Gemeindemotto, lebendige Steine. Es geht uns nicht um das Gebäude, sondern es geht uns um die lebendigen Steine, um die Menschen und ihre Beziehungen. Also wir haben einen Anspruch, das anders zu leben. Dass Beziehungen wichtiger sind. Und ich glaube, an manchen Stellen gelingt es auch. An anderen Stellen merke ich, dass diese Gebäudediskussion, die wir gerade führen, natürlich auch viel stärker von diesem anderen Bild von Gemeinde geprägt ist. Gemeinde ist die Kirche. Das ist hier nicht so, aber leider musste ich auch schon in einer Mitarbeitersitzung mal sagen, man kann auch ein Kirchturmdenken haben ohne Kirchturm. Ja. Also, da spielt das Gebäude schon eine große Rolle. Mal gucken, wo wir da miteinander hingehen. Ich glaube, dass wir so ein unterschiedliches Bild von Gemeinde haben, selbst wenn hier schon seit 25 Jahren was anders versucht wird zu leben, es bleibt verunsichernd, weil da doch so viele Menschen sind, die ihren Glauben so ganz anders leben. Ja? Also wenn ich eben tatsächlich von unserem nicht vorhandenen Kirchturm weggucke, dann schaue ich auf die, die sich da um 10 treffen und so eine ganz andere Liturgie haben. Da sind die, die eben nur zu Weihnachten kommen und trotzdem ihre Erwartung haben. Und wenn ich dann noch über unsere Kirche hinaus gucke, die, die das katholisch leben und denen noch ganz andere Dinge wichtig sind und oder die in den Freikirchen auch zusammenkommen und für unseren Geschmack manchmal viel verkrampfter ihren Glauben leben oder was auch immer. Und das sollen alles meine Geschwister sein? Deine Geschwister? Gut, fangen wir mal klein an. Schau dich mal um. Schau mal nach rechts und nach links und wenn du Mut hast, dann dreh dich auch mal nach hinten. Und wie wirkt das auf dich, wenn du dem, dem du jetzt gerade in die Augen guckst, ja, Reik, du darfst dich auch mal umdrehen, der Ralf dahinter, der sitzt, das ist dein Bruder. Na, jetzt guckt Ralf gerade weg, dann kann man schlecht sagen. Genau, den war ich da. Genau. Das ist dein Bruder und deine Schwester. Was löst das jetzt in dir aus? Musst du jetzt nicht sagen. Ich hoffe Gutes. Aber jetzt stell dir vor, der da vor dir oder hinter dir sitzt, der hat vielleicht schon gewählt oder wählt gleich eine ganz andere Partei, als du dir überhaupt vorstellen kannst zu wählen. Eine, die nicht denkbar wäre für dich, dass du die wählst und trotzdem ist es dein Bruder. Der hat ein Hobby, wo du nur denkst, wenn ich da, das kann ich mir nicht vorstellen, was der da macht, wo der mit seiner Freizeit verbringt oder was auch immer. Also wenn ihr euch mal kennenlernt, dann werdet ihr entdecken, das sind viele Dinge, die wenig mit deinem Leben zu tun haben. Was machen wir damit? Jetzt können wir sagen, ja, aber hat Jesus nicht gesagt, alle die, die Gottes Willen tun, tun die denn überhaupt Gottes Willen? Schöne Ausrede, oder? Nein, schöne Frage. Ja, aber so leicht kommen wir nicht da raus. Ja. Natürlich kann man sagen, so viel Unterschiedlichkeit, gar Streitfragen. Und da können wir natürlich sagen, an manchen Stellen können wir auch sagen, das kann ich nicht nachvollziehen, dass das im Willen Gottes ist. Können wir es dem anderen sagen. Aber bleiben wir mal dabei, was uns denn hilft, trotzdem diese Geschwisterlichkeit zu sehen. Und darum habe ich so lange ausgeholt, zu sagen, dass Jesus seine real existierende Familie mit all ihren guten und schwierigen Seiten vor Augen hat, wenn er Familie als Bild nimmt und der real existierenden Gemeinde uns vor Augen stellt. Und das möchte ich jetzt noch an drei Beispielen erläutern. Erstens, in Familie, also ich meine jetzt leibliche Familie, gibt es Meinungsverschiedenheiten, oft sogar Streit. Also wir zumindest zu Hause als Geschwister haben uns ganz schön gezofft. Ich habe einen kleineren Bruder und eine ältere Schwester, nur 1,5 Jahre älter, die war lange Jahre genau gleich stark mit mir. Das ist nicht ungefährlich in diesem Machtkampf. Und trotzdem waren wir Geschwister. Selbst in den Momenten, wo wir wirklich mehr als nur die Türen geknallt haben, wussten wir immer, dass wir Geschwister sind. Die Verbindung ist immer bestehen geblieben. Bis heute. Aber jetzt gibt es natürlich Situationen, wo es schlimmer ist noch. Und trotzdem, wenn man Familie ist, bleibt dieses Bewusstsein. Eines der schönsten Beispiele aus 20, 21 Jahren fast Dienst hier in dieser Gemeinde war eine Familie, wo mehrere Jahre Eltern und Tochter und Schwiegersohn nicht miteinander gesprochen haben. Und irgendwann bei einem Besuch bei der Mutter habe ich gemerkt, wie sehr aber die Mutter darunter leidet. Und da habe ich versucht, einen Kontakt mal herzustellen. Und dann haben wir zu viert in meinem Arbeitszimmer gesessen. Die Geschwister waren leider nicht dabei. Das hätte ich mir auch noch gewünscht, aber war schon schwierig genug. Weil in diesem einstündigen Gespräch gab es mindestens dreimal eine Situation, wo ich dachte, jetzt rennt einer raus. Und dann knallt es wirklich und dann ist es vorbei. Aber nach dieser Stunde konnten wir, Vater, Mutter, Tochter und Schwiegersohn, zusammen beten. Und seitdem konnte die Tochter wieder dort ins Haus kommen und reden. Und das war so gut, denn ich glaube, nur 2 Jahre, 3 Jahre später ist die Mutter gestorben. Ja. Da war immer das Bewusstsein da, auch wenn sie es 4 Jahre nicht hingekriegt haben. Ja, wir sind doch Familie. Und wenn uns das gelingt als Gemeinde, zu sagen, egal, und wenn der andere so anders tickt und ich es nicht nachvollziehen kann, ja, wir nehmen es erstmal hin, weil wir einen gemeinsamen Vater im Himmel haben, sind wir Geschwister, Punkt, sind wir. Und darum ist es auch immer wieder der Anspruch, da wo es uns nicht gelingt, zu sagen, es soll aber werden und wachsen oder wieder werden. Es kann wieder werden. Das zweite Beispiel, ich mache es etwas kürzer. Unsere Kinder sind ja inzwischen beide groß, auch wenn einer heute gerade hier ist, schön. Sie gehen aber ihre eigenen Wege und wir sehen uns jetzt im Moment gar nicht mehr so oft. Aber wir haben das gesagt, wir wollen das auch fördern. Es ist gut, dass sie auch ihre eigenen Wege gehen. Was aber auch heißt, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Uns auch nicht mehr fragen. Manchmal würden wir uns das wünschen. Manchmal ist es natürlich auch so, dass sie Entscheidungen treffen, die wir so nicht gut heißen. Aber es ist so. Ja, wir können da nicht immer mehr reinreden. Wollen es auch nicht. Aber das Entscheidende ist zu sagen, und diese Haltung zu haben, uns war das zumindest wichtig, unsere Tür ist immer offen, egal wann du kommen willst. Ja. Und das ist für mich als Gemeinde auch wichtig. So unterschiedlich wir sind und wo wir den anderen auch stehen lassen in seinem so Anderssein, in seinen eigenen Entscheidungen, in seiner eigenen Art, wie er seinen Glauben lebt, bleibt unsere Tür offen. Und damit meine ich jetzt die innere Herzenstür. Bin ich dafür offen, den anderen auch so anzunehmen? Vielleicht kann ich nicht alles annehmen, was er an Entscheidungen trifft oder wie er seinen Glauben lebt, aber ihn trotzdem als meinen Bruder, als meiner Schwester zu begegnen, in seiner so Andersartigkeit, mit offenem Herzen für ihn. das Dritte. Natürlich habe ich auch in meinen Dienstjahren schon mitbekommen, wie ein Todes- und dann oft ja ein Erbfall eine Familie zerstritten hat und nicht mal alle bei dem Trauergespräch, geschweige denn bei der Beerdigung sein wollten. Das ist schon traurig, wenn man weiß, wie Familie doch auch in diesem Abschied wichtig ist. Aber ich durfte eben häufiger zum Glück auch das andere erleben. Wie gerade in familiären Krisen Familie zusammengehalten hat oder sogar wieder zusammengefunden hat. Wo auch Familien, die gar nicht mehr viel miteinander zu tun hatten, in dem Moment, wo Vater oder Mutter pflegebedürftig wurden, die Familie zusammenrückte, um sich gemeinsam abzusprechen, ne, weil ihnen bewusst war, selbst wenn wir als Geschwister gar nicht viel miteinander anfangen können, wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung für unsere älter gewordenen Eltern. Ja? Und wir müssen Absprachen treffen, um für sie da zu sein. Ja? Also das heißt, das Dritte ist neben dem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit mit der offenen Tür oder Herzenstür, Verantwortung zu sehen. Wenn wir das wie in Familie als Gemeinde sehen, wir haben eine Verantwortung füreinander. Familie heißt Verantwortung wahrnehmen. Und wenn wir aus diesem Bewusstsein Gemeinde gestalten, und das ist nicht nur, dass wir hier und wie viele von euch ja mitarbeiten hier und sagen, damit nehmen wir Verantwortung wahr, und das teilweise, ne, trotz vielem, was ich auch mitkriege, was euch auch umtreibt, trotzdem sagen, hier nehme ich meine Verantwortung wahr. Und das ist so wertvoll, danke dafür. Ja? Aber dieses Verantwortung wahrnehmen ist ja noch viel größer. Wir sind eine weltweite Gemeinschaft und Geschwister sind alle. Und wir können nicht für alle da sein, denn das ist dann genauso diese Ausrede wie die Frage, sind das denn überhaupt, tun die überhaupt Gottes Willen? Wir können nicht allen helfen. Nein, das können wir nicht, aber wir können sagen, wo nehmen wir denn diese Verantwortung für die Geschwister wahr? Und das tun wir in vierfacher Weise. Heute haben wir jetzt für die Jugendarbeit gesammelt, das ist ja noch extra, weil das so ein Herzensanliegen ist, auch da diese Verantwortung für die andere Generation wahrzunehmen. Aber dass wir für das Projekt von Shuvash in Bangladesch sammeln. Das sind Menschen, die wir nicht kennen, aber sagen, an der Stelle treten wir für die Geschwister ein, dass sie dort eine Schule gestalten können. Dass wir für Britta und bisher On, der jetzt ja leider verstorben ist, da sind, dass sie dort auch in diesem Projekt da Gemeinde und Schule gestalten und damit Menschen mit dem Evangelium begegnen, in einer Gegend, wo die Christen in einer Minderheit sind. Dass wir dieses Schulspeisenprojekt in Malawi unterstützen, dass Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. Und das vierte ist unser altes Projekt in Itaituba, was jetzt auch nochmal ausgeweitet ist auf den Nachbarbundesstaat. So für Menschen eintreten, die wir nicht kennen, aber so diese weltweite Verantwortung wahrnehmen. Das zu leben in diesen drei Aspekten, in der Verantwortung, in dem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und in der offenen Herzenstür, das ist nicht immer leicht, das zu leben. Ja, es gelingt uns nicht immer. Jesus ist es gelungen, in seiner leiblichen Familie sie mit hineinzunehmen. Wir wissen mindestens, dass seine Mutter und mindestens ein Bruder, Jakobus, Teil der Gemeinde nach Ostern waren. Du weißt es wieder genauer, danke. Hä? Zwei Brüder, wissen wir. Der zweite, ja, Judas, ne, der andere Bruder auch wohl, ja, genau. Ja, und wir haben ja das eine Grab gefunden von einem leiblichen Bruder, wo auch davon auszugehen ist, dass er sicherlich da eine Verbindung zu Jesus immer behalten hat, wenn er das in sein Grab markiert hat mit Bruder des Jesus. Also, also wir wissen, dass sie tatsächlich Teil dieser Gemeinschaft geworden sind, das verstanden haben. Ob es uns immer gelingt, müssen wir sehen. Aber ein letzter Gedanke dazu. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr es vielleicht irgendwann mal schafft, alles richtig zu machen, wie Gott es will und das zu leben, dann seid ihr meine Brüder und Schwestern. Nein, sondern Jesus schaut uns heute alle an, wie er da in die Runde geguckt hat und sagt, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Du, wie du bist, mit deinen Macken und Schwächen, du bist mein Bruder und meine Schwester. Da, wo du nach dem Willen Gottes dich ausstreckst. Und ich denke, er hat es so gemeint, dass wir dadurch Gottes Willen tun, dass wir zuerst auf ihn hören, den Gott zu uns gesandt hat, um uns seine Liebe zu zeigen, dass wir bereit sind, uns auch korrigieren zu lassen und dass er uns helfen will, diese Liebe auch untereinander zu leben. Gottes Segen dazu. Amen.